Hans, die entscheidende Frage für die Saison wurde bereits am Wochenende geklärt, oder? Der Club steigt auf, da gibt es jetzt keinen Zweifel mehr dran.
Zumindest haben wir eine Rechnung aufgemacht für den ersten Spieltag, nachdem Dynamo Dresden, großartige SG Dynamo, mit 1:6 verlor gegen Paris und der FC Nürnberg ein 1:1 erstritt. Ergibt sich daraus nach der Äpfel- und Birnenlogik des Fußballs ein schöner, klarer 5:0 Auftaktsieg des FC Nürnberg in Dresden. Und danach könnte es laufen, vielleicht aber auch nicht.
Danach könnte es laufen, vielleicht aber auch nicht. Ziemlich genau 2 Jahre ist es her, dass Hans Böller im Gespräch mit Sebastian Gloser diesen Satz gesagt hat. Es war die erste Ausgabe von Kadepp, dem Club-Podcast auf nordbayern.de. Und wir nehmen heute die 100. Folge dieses Podcasts auf, was einigermaßen erstaunlich ist, weil wir bei den Nürnberger Nachrichten schon Zeitungsserien hatten, für die sich nach der ersten Folge keiner mehr hat zuständig gefühlt. Also 100 durchaus passabel für uns. Wir wissen vor allem in dieser 100. Folge, dass es eher nicht so danach gelaufen ist beim ersten FC Nürnberg. Wir wollen mal dieses Jubiläum nutzen, um zurückzublicken auf die 2 Jahre Kadepp und erster FC Nürnberg. Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir tun das Uli Dickmeier. Hallo.
Servus.
Und Florian Zinger.
Servus.
Es wird eine bestimmt sehr amüsante Rundreise durch das Kadepp-Universum oder halt auch wenig amüsant, je nach Sichtweise. Ich habe tatsächlich gestern Nacht während des EM-Viertelfinals der Engländer damit begonnen, zumindest ein paar Ausschnitte aus alten Kadepp-Folgen zusammenzustellen, wie diese gerade von Hans Böller und Sebastian Klose gehörte. Und die werde ich in dieser Ausgabe immer mal wieder einspielen. Ich werde es zumindest versuchen. Es kann natürlich sein, dass ich technisch scheitere und dann immer nur sage, jetzt kommt der Einspieler und dann kommt kein Einspieler. Aber naja, das Risiko gehen wir mal ein. Man hat mich aus Anlass dieses Jubiläums hat mich der Verlag Nürnberger Presse auf eine Luxusreise nach Südtirol, Nats Sharps, geschickt. Und da sitze ich nun in einem mittelgroßen Hotelzimmer und höre mich sehr sakral an, haben mir Uli Dickmeier und Flo Zinger vorab gesagt, was vielleicht an der Größe und Kahlheit des Hotelzimmers liegen könnte. Aber auch das werden wir hinkriegen. Wir werden also auch ein bisschen sprechen über die Gegenwart und das Trainingslager des Clubs hier in Nats, wo es gerade ganz furchtbar regnet vor meiner Balkontür. Es ist Sonntag, der 4. Juli. Und jetzt hören wir kurz den Jingle, das Jingle. Ich habe es mir wieder nicht gemerkt. Den, ne? Uli, oder?
Den Jingle.
Ja, den Jingle. Vielen Dank. Den hören wir uns kurz an und dann geht's los. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Bevor wir je nach Perspektive alten bis mittelalten und weißen bis mittelweißen Männer uns drüber unterhalten, wie es früher war. Wollen wir erstmal noch kurz in der Gegenwart bleiben. Es ist jetzt wieder Sommervorbereitung, wie damals als Folge 1 dieses Podcasts entstanden ist. Wollen wir darüber ein bisschen sprechen, wenn ich schon hier rumlunge.
Wenn wir dich schon für viel Geld dahin schicken, dann muss ja was rumkommen.
Unfassbar viel Geld. Wobei ich sehr sparsam war, der Kollege Martin Funk von der Bild-Zeitung hat das etwas bessere Hotel gewählt. Oder das etwas teurere, nicht, dass hier jemand mithört. Deshalb, ich glaube, ich bin sehr gut im Budget. Und ja, seit gestern hier in Nats Sharps, wo der erste FC Nürnberg ja zweimal mit Michael Kölner war. Es war zweimal sehr lustig. Zweimal waren sehr viele Fans dabei. Auch diesmal wieder knapp 100. Und es war ein ordentlicher Start, finde ich, in dieses Trainingslager. Ordentlich absurd. Martin Funk hat mich im Auto mitgenommen. Und wir mussten in aller Herrgottsfrüh losfahren, weil er pünktlich in Innsbruck sein wollte, wo der Club am Samstag ein Testspiel hatte, so dass wir ungefähr um 10 in Innsbruck waren, weil es noch keinen Ferienverkehr gab auf den Autobahnen. Martin Funk schmiss mich dann am Bahnhof aus dem Auto und überließ mich meinem Schicksal und er selbst ging wandern in die Berge bis zum Anpfiff. Und ich bin dann als erstes in eine Demo geraten, wo ich zunächst dachte, ah, Schwurbler, und bin an ihnen vorbeigelaufen, schulterzuckend. Aber es hat sich dann herausgestellt, es waren gar keine Schwurbler, sondern Menschen, die gegen den Wolf demonstriert haben, was ich sehr absurd bis erstaunlich fand.
Gibt in dem Buch von Mats Schönauer und Moritz Tschermak über die Bild, die steigen damit ein, mit der Angst vorm Wolf und wo das herkommt.
Ja.
Kann ich nur empfehlen. Es ist durchaus auch interessant, dass also der Mensch Angst vorm Wolf hat, aber eigentlich der Mensch gar keine Angst vorm Wolf haben muss. Aber ich glaube, das waren irgendwie eher die Bauern, die Angst vorm Wolf hatten, oder wie war das?
Ja, genau. Sie haben Angst.
Ging es nicht auch noch gegen den Bär?
Gegen den Bären ging es auch, aber ich glaube... allererste Zielscheibe war der Wolf. Also es richteten sich mehr Transparente gegen den Wolf, der in Tirol noch weniger beliebt ist als anderswo. Ich habe persönlich nichts gegen Wölfe, muss ich ehrlich sagen. Aber es waren sehr viele Menschen, die sich da zusammengefunden haben. Und ja, Tirol verachtet den Wolf oder das Innsbrucker Umland. Ich glaube, da kamen die meisten Demonstranten her, weil sie sich immer wieder bei irgendeiner Landesregierung bedanken, dass sie da jetzt demonstrieren dürfen in Innsbruck, das so eine mittelmäßig okaye Innenstadt hat, die ich mir dann angeschaut habe. Dann war ich noch in einer Ausstellung Moderne Kunst über Hexen. Das war dann ein bisschen das Kontrastprogramm. Da ging es sehr viel um auch die Geschichte des Feminismus in Tirol. Also ein bisschen die andere Seite. Das war mein Start und dann bin ich, um diese absurde Geschichte auch noch zu erzählen, bin ich zum Stadion gelaufen bei sengender Hitze, hatte ein weißes T-Shirt an und es kamen mir dann rund um dieses Stadion, Tivoli, ein sehr schönes Stadion, sehr viele Jugendliche entgegen, auch alle mit weißen T-Shirts. Und es stellte sich heraus, sie gehen auf eine Party, wo man diese Farben in die Luft schmeißt. Ich weiß nicht genau, wie das...
Holi.
Ja.
Holi Party.
Exakt. Dadurch, dass ich aber auch ein weißes T-Shirt anhatte und nicht mehr ausschaue wie ein Jugendlicher, erntete ich sehr viele verängstigte bis ärgerliche Blicke, weil sie dachten, da kommt der creepy Opa ums Eck und will mitfeiern. Aber habe ich dann nicht gemacht. Dafür hat die Musik von diesem Holi-Fest das Spiel des ersten FC Nürnberg sehr schön untermalt. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel erzählt.
Ja, vorher im Vorgespräch, das muss man allen erklären, hat er angekündigt, er kann sich selber nimmer hören und er möchte jetzt mit weniger sprechen, er hat also gleich mal...
Genau, wie lange läuft das jetzt hier schon? 6 Minuten, nur Fadi Kiblawi.
Der Fabi Kiblawi.
Der Fabi Kiblawi, ja, das war auf meiner Akkreditierung in Tirol. In Innsbruck gestanden. Naja, damit komme ich klar.
Wahrscheinlich nicht das erste Mal, oder?
Ich muss ja ehrlicherweise gestehen, dass ich in meiner Zeit als Auszubildender, als Volontär bei der Zeitung mal selbst meinen Namen falsch geschrieben habe in der Zeitung und das keinem aufgefallen ist und das dann auch so gedruckt war. Also es gibt eine Ausgabe der Nürnberger Nachrichten, in der ein Fadi Kiblawi geschrieben hat, aber ja, deshalb verzeih ich das allen, die diesen komplizierten Namen mal falsch schreiben. Fußball war dann das zweite Testspiel des ersten FC Nürnberg. 3:1 gegen Wacker Innsbruck, von dem ich gelernt habe, ein österreichischer Zweitligist, knapp gescheitert am Aufstieg letztes Jahr. Trainer Daniel Birovka. Flo, du hast es dir auch angeguckt, dieses Spiel,
oder? Ja. In Teilen und teilweise aber auch mit meinen Kindern gespielt. Also es war der Max, also mein Kleiner, hat dann mit mir eine Zeit geguckt und dann aber auch irgendwann nimmer, weil dann war es halt nimmer so spannend. Hammer. Urmel aus dem Eis gehört.
Okay. Auch schön. Auch schön. War er denn, von was war er mehr begeistert?
Vom Urmel.
Ja, okay. Uli, hast du dieses Testspiel verfolgt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nope, ich habe die drei Tore in der Zusammenfassung von Club TV mir aber natürlich gegeben.
Ja,
Schnell zusammenfassen.
Wollen wir aus diesem Testspiel schon mal, wie damals Hans und Sebastian, eine Saisonprognose ableiten?
In Österreich wird es für einen Aufstieg reichen, aus der zweiten Liga.
Das glaube ich auch. Wobei ich habe mich dann erkundigt bei Robert Klaus, mit dem wir uns heute unterhalten haben, weil es schon ein eklatanter Unterschied war in der Leistungsfähigkeit von Innsbruck zwischen erster und zweiter Halbzeit. Aber er behauptete, die Mannschaft sei so einigermaßen in beiden Halbzeiten durchmischt zwischen Ergänzungs- und Stammspielern gewesen. Also, ja.
Es war jetzt auch die Quote derer, die keinen Namen unter ihrer Nummer hatte, war auch in beiden Halbzeiten ungefähr gleich.
Ja. Also die erste Halbzeit fand ich sehr, sehr gelungen. Gutes Pressing habe ich da erkannt.
Fand ich auch. Also das war, da haben sie früh gestört, da haben sie öfters auch die Bälle erobert. Also da, das war wirklich gut anzusehen. Nach der Pause war es dann tatsächlich eher ein bisschen träge. Also
ja.
War der Trainer auch nicht so zufrieden.
War er nicht. Er hat heute dann gesagt, dass er es sich so erklärt, dass keiner mehr Verantwortung übernehmen wollte, dass in der ersten Hälfte Hübner, Geis und Valentini auf dem Platz standen und in der zweiten dann keiner mehr, der mal ein bisschen das Maul aufmacht.
Hat er doch Scheffler dann rein.
Ja, das stimmt. Sein Comeback, wie mir Martin Funk nochmal in Erinnerung gerufen hat, nach seit 11. April hat er, glaube ich, nicht mehr spielen können. So lange war er noch nie verletzt, hat er heute gesagt. Auch mit dem haben wir uns heute schon unterhalten. Beide haben sich, sowohl Manuel Scheffler als auch Robert Klaus, heute einigermaßen optimistisch angehört, was die kommende Saison betrifft. Teilt ihr inzwischen diesen Optimismus? Beim letzten Mal war es ja noch eher so, seid ihr jetzt langsam, habe ich euch auf meine Seite gezogen? Zwei Testspiele, zwei Siege.
Das ist doch. Ich würde mal noch ein Testspiel abwarten wollen, bevor ich ein endgültiges Urteil fälle.
Okay, gegen Krasnodar am nächsten.
Ja, das ist dann schon ein echter Prüfstein. Also wenn du gegen Krasnodar und Christian Ramirez bestehen kannst, dann kannst du gegen jeden bestehen.
Ein Ex.
Glaube ich.
Nürnberger.
Ja. Ja. Aber was, glaube ich, schon ein Aspekt ist, dass man sieht, dass die jungen Spieler wieder gut dabei sind. Also man da doch einiges erwarten kann, wenn ich die Tore gesehen habe. Kraus, Bojkowski, Schuranov. Also ich glaube, da hat man schon Potenzial, das man vielleicht in der vergangenen Saison zu Beginn zumindest noch nicht hatte.
Ja. Ich wollte ihn dann heute dazu zwingen, den Trainer, den Aufstieg als Ziel auszurufen. Hat er natürlich nicht gemacht, aber er sagt, man startet auf einer viel besseren Basis als noch vor einem Jahr, wo man Systeme ausprobieren musste in der Vorbereitung, Spieler mal dahin schicken musste, um zu sehen, wo sie ihre Stärken am besten zur Entfaltung bringen. Und jetzt weiß man das alles. Und wenn
spielt Pius Kretschmer Linksverteidiger.
Was aber gar nicht so schlecht war und ich glaube auch ein bisschen daran lag, wenn ich Dieter Hecking heute im kurzen Plausch richtig verstanden habe, dass eben nicht alle einsatzfähig und
ja, dabei. Ja, Leines Rosenlöcher ist ja noch angeschlagen.
Genau. Ja, also wenn die Neuzugänge funktionieren, sagt Robert Klaus, und die hier gebliebenen Spieler so funktionieren wie in der Schlussphase der abgelaufenen Saison, dann ist es die erste Robert-Klaus-Mannschaft in Nürnberg. Die erste richtige Robert Klaus-Mannschaft. Und dann haben wir ihn gefragt, welche Rolle so eine Robert-Klaus-Mannschaft in der zweiten Liga spielen wird. Und dann sagt er, eine gute. Also wird.
Das hat man von Damir Kanadi-Mannschaften auch schon behauptet.
Ja, das stimmt. womit wir schon beim Thema wären, oder? Kanadi prägte die Frühphase dieses Podcasts. Also wir können noch hier bleiben. Ganz kurz noch, es war mal wieder ein bisschen ein clubmäßiger Start in dieses Trainingslager, weil es sind ja ungefähr 100 Fans mit hierher gekommen. Voller Vorfreude, endlich nach dieser langen Zeit der Trennung mal wieder die Mannschaft zu sehen. Und dann wurde gleich festgelegt, dass der erste Tag
Im Kraftraum ist,
was man sehr seltsam finden kann. Ja.
Da kann es auch als gutes Omen werden, ne?
Ja, war das denn bei Felix Magath aber damals doch der Start, die Vorbereitung auf die Erstligasaison, als er
zunächst... Nee, da war er doch schon nicht mehr da. Da war doch nur die zweite Liga da.
Aber die zweite Liga hat er ja auch nicht begonnen, weil da war ja noch Willi
Entenmann. Das war ja auch im Winter. Das war ja auch in der
Winterpause. Ach, das war im Winter. Ah, ja. Okay.
Das war der Trainingsauftakt nach der Winterpause, wo er dann beschlossen hat, mal in den Wald laufen zu gehen. Soweit, ja. Wenn ich mich nicht falsch erinnere. Also okay. Man möge mich eines Besseren belehren, aber es kann ja nur so gewesen sein, weil am Anfang war ja noch Willi Entenmann
ja.
in Amt und Würden und nach dem Aufstieg war er ja weg. Also die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison hat er nicht mehr gemacht.
Ja.
Kann es nur der Winter gewesen sein.
Also Felix Magath war das Role Model für diesen
ja.
Move heute des Clubs. Das nehmen Felix Magath heute noch viele Menschen in Nürnberg übel. Robert Klaus hat versucht, das zu erklären, dass jetzt 6 harte Trainingstage hinter ihnen liegen. Und
aber René Weiler hat es nachgezogen. Ne? Also Klaus ist jetzt nicht der direkte Nachfahre
von Magath.
René Weiler hat es auch gemacht.
Okay, naja, dann ist es ja praktisch Normalität.
Auch zur allgemeinen Empörung.
Ja.
Kann doch keine Rücksicht nehmen auf die Fans.
So in etwa hat es auch, etwas freundlicher hat es Robert Klaus heute gesagt und das eben aus Gründen der Belastungssteuerung und dass seine Mannschaft nach diesen 6 harten Trainingstagen und dem Spiel auch mal wieder so ein kleines Break vom Ball braucht, damit die Lust auf den Ball wieder erweckt wird ab Montag dann. Und dass man sich ja die ganze Woche noch sieht. Und es waren tatsächlich die Torhüter auf dem Trainingsplatz und haben geübt. Und ich habe Bilder gesehen auf Instagram, dass sich dann eben viele Clubfans dieses Torwarttraining angeguckt haben und damit wohl auch einigermaßen zufrieden waren. Also kein Skandal. Ein bisschen unglücklich vielleicht, aber wir sind ja der...
Dafür gab es ja schöne Wasserballbilder.
Genau. Und wir sind ja der Positivismus-Podcast und der Wasserball-Podcast von nordbayern.de.
Mir ist übrigens aufgefallen, das ist jetzt totale Randnotiz, aber Christopher Schindler sieht aus wie der Hauptdarsteller in The Expanse. Und ich weiß nicht, ob jemand das guckt. Ich finde es eine großartige Serie und noch viel bessere Bücher, aber er sieht 1:1 wie der aus, der James Holden spielt. Ich kriege gerade den Schauspielernamen nicht hin. Aber ich habe erst kurz gezuckt, weil ich mir gedacht habe, warum, was macht denn der mit im Trainingslager? Aber es war Christopher Schindler. Völliges Randthema.
Aber wo wird diese Serie gestreamt?
Die kommt auf Amazon.
Ah, okay.
Ist eine Science-Fiction-Serie. Also.
Jetzt hatte ich schon Angst, du sagst, er schaut aus wie Urmel aus dem Eis.
Das wäre jetzt natürlich dann noch besser, ist aber jetzt keiner da, der so aussieht wie Habakuk Tibatong oder Tim Tintenklecks oder.
Urmel aus dem Eis ist was, das findet in meinem Leben noch gar nicht statt. Oder ja.
Ist, glaube ich, auch so was Bewusstes. Also meine Frau ist da so ein bisschen hinterher, dass du die alten Sachen auch geguckt werden und nicht nur Paw Patrol und Super Wings und sowas.
Wie alt ist denn Urmel aus dem Eis? Uli Dickmeier alt oder?
Aus meiner Jugend, ja.
Ja.
Augsburger Puppenkiste, das waren auf jeden Fall die 70er Jahre, hätte ich mal gesagt.
Okay.
Ja.
Ja, so weit wollen wir dann doch nicht zurück. sonst wird's ein Schwarz-Weiß-Podcast. Das kann ja auch keiner wollen. Ich bin nämlich auf der Suche nach Abendunterhaltung, wenn hier keine EM-Spiele sind, dann da diesmal die Journalisten alle in unterschiedlichen Hotels untergebracht sind, brauche ich irgendwelche Streaming-Angebote. Also wer was zu empfehlen hat.
Ist ja auch traurig geworden, ne?
Ja. Also
This is Pop.
Auf ja. Netflix, ja.
Okay.
Tatsächlich spannend. Meistens.
Was ist traurig geworden, Uli?
Diese Einsamkeit bei Trainingslagern. Also wenn man denkt, früher waren wir da mit Mannschaftsstärke unterwegs, haben Fußballspiele gemacht gegen den Trainerstab mit 11 Mann. Und jetzt seid ihr nur noch zu zweit.
Ja, tatsächlich. Der Kollege vom Kicker kommt irgendwann mal noch kurz vorbei. Aber es ist schon etwas weniger geworden, woran das wohl liegt. Vielleicht, weil kaum mehr einer bereit ist, für Journalismus zu bezahlen. Sagen wir
Podcasts hören.
Sagen wir hier im Umsonst-Podcast. Ja, okay. Achso, zu Schindler wollte ich noch sagen, auch da Zuversicht bei Robert Klaus, dass er und Felix Lohkämper in diesem Trainingslager fast alle Übungen fast durchgehend mitmachen können, was dann dazu führt, dass eigentlich nur noch Pascal Köpke fehlt.
Dafür ist Tim Sausen dabei.
Tim Sausen, ja. Gestern gegen Innsbruck nicht ganz so überzeugend wie noch gegen Zwickau. Aber
er musste auch ein bisschen weiter außen spielen, oder? Kam mir das nur so vor?
Ich glaube, das kam dir nur so vor, aber wer bin ich, als würde ich irgendwas korrigieren?
Das war auch, Urmel lief ja schließlich parallel. Also.
Ja, es bleibt beim Drachenviereck übrigens noch als kleine Randnotiz, als Grundbasis beim ersten FC Nürnberg auch in der kommenden Saison.
Kein Taktiktrend aus der EM abgeleitet und mit Dreierkette.
Nee, das hat Robert Klaus ja tatsächlich schon vor der EM gesagt, dass solche Europameisterschaften für Taktiktrends eher nicht zu gebrauchen sind.
Da hat er völlig recht.
Die im Vereinsfußball entstehen. Über die Dreierkette ging es dann in unserem Gespräch heute doch noch, aber ja, grundsätzlich kommt es darauf an, wie man sie ausfüllt, sagt Robert Klaus. Und damit sagt er jetzt aber auch nicht viel Neues. Also, weil das in Deutschland ja immer noch so, weil die oft negativ gesehen wird in Deutschland, aber man sie ja auch durchaus offensiv.
In Deutschland ist die Viererkette ja auch lang negativ gesehen worden. Und da hat man noch mit Libero gespielt, als der Rest schon mit Viererkette gespielt hat.
Ja, genau. Ich war übrigens Libero. Ich bin ein Opfer dieser Entwicklung gewesen. Sonst wäre ich jetzt im Mannschaftshotel wahrscheinlich.
Also der Einzige warst, der Lateinkunde in deiner Mannschaft. Genau.
Wer interessiert sich für den Posten, verstehe ich nicht. Nee, ich kann gar kein Latein. Aber gut. Sic transit gloria mundi ist was. Und ora et labora. Das sind meine Latein-Skills.
Damit kommst du durch locker.
Ja, damit wäre ich durchs alte Rom gekommen. So wie ich gestern durch Innsbruck gekommen bin. Ich glaube, im alten Rom hat man auch oft gegen Wölfe demonstriert. Obwohl,
eher nicht. Da waren die Wölfe hoch verehrt.
Ja, so ändern sich die Zeiten.
Transit Gloria.
Genau. Exakt. So,
ich bin ein bisschen beruhigt, dass du mit dem Kollegen Funk mitfahren konntest. Ich hatte wirklich schon Sorge, du bist selber gefahren. Mhm. Und ich muss immer an unser gemeinsames Trainingslager von wie vielen Jahren denken, wo du einmal selber gefahren bist und es war ein abgebrochener Außenspiegel, eine rote Ampel und noch irgendwas.
Ja, und das auf
traumatisch.
Gefühlt 2,3 Kilometer. Seitdem fahre ich auch nicht mehr selbst Auto und lasse mich nur noch.
Gute Entscheidung.
Lass mich nur noch kutschieren. Achso, Kollege Funk hat sich noch beklagt, dass wir in unserem Podcast nie auf sein Facebook Live aufmerksam machen.
Da bin ich doch öfters zu Gast. Das muss doch reichen, oder?
Ja, finde ich auch. Deshalb machen wir das auch heute nicht. Es gibt kein Facebook Live der Bildzeitung. Erste FC Nürnberg. Naja. Gut. Kadepp, die Geschichte von Kadepp, das ist sehr schön. Danach könnte es laufen, vielleicht aber auch nicht. Es lief dann überhaupt nicht. Und es hat genau bis zur 15. Folge gedauert. Da tauchte Florian Zenger das erste Mal in diesem Podcast. Na, ich glaube, es war gar nicht das erste Mal. Du warst vorher schon mal da, um über Taktik zu reden, warum auch immer. Aber dann habe ich dich in der 15. Folge gleich nochmal eingeladen. Gemeinsam mit dem Kollegen Stefan Jablonka haben wir uns da über eine Namensänderung Gedanken gemacht. Und das hören wir uns jetzt mal kurz an, hoffe ich. Bis gleich.
Um 15.41 Uhr habe ich am Sonntag eine Nachricht auf mein Mobiltelefon bekommen und die Nachricht lautet: Das mit dem Podcast-Titel solltet ihr euch nochmal überlegen. Das hat mich tatsächlich zum Überlegen gebracht. Zum einen, ein Ergebnis dieser Überlegungen: Gebt eure Handynummern nicht einfach achtlos her. Die zweite Überlegung, ja, sollten wir vielleicht, und die dritte Überlegung, einladen. Florian Zenger, der diese WhatsApp geschrieben hat, habe ich mir gedacht, könnt ihr mal wieder vorbeischauen bei uns im Podcast, der noch heißt Kadepp. Hallo Florian. Alternativvorschläge? Ja, LOLA ist leider von Rezo schon weg. Sonst eine Idee? Der Depp.
Ja,
die Deppen.
Die Deppen.
Ihr Deppen.
Oder, um Stefans Artikel zu zitieren, wir sind ein bisschen in der Scheißgasse.
Das ist auch schön. Stefan Jablonka sitzt nämlich auch noch bei uns hier im Podcast-Studio, Redakteur bei der Nürnberger Zeitung. Und heute mit dem schönsten Zitat auf dem Zeitungsmarkt, tatsächlich, wir sind ein bisschen in der Scheißgasse, gesagt hat es Andreas Luxe. Auch ich habe es mitbekommen, als er es gesagt hat. Ich konnte es aber nicht mehr verstehen, als ich es dann abgehört habe. Du hast so gute Ohren, Stefan.
Ja, hätte ich wirklich gerne. Habe ich, glaube ich, auch zum guten Stück weit. Aber ich musste es googeln irgendwie. Ich habe dann versucht, so Try and Error herauszufinden, wie dieser Satz enden könnte oder das letzte Wort dann eben auch beginnen, ob es wirklich Scheiß, Schors oder wie auch immer heißen könnte. Aber ich habe es relativ zügig gefunden und musste dann nur noch einen inneren Kampf mit mir ausfechten, ob ich es denn auch so zitiere und in die Überschrift auch nehme. Aber ja, wie du gesehen hast.
Gute Idee.
Es ging um die Schorsgasse, die Andreas Luxe ins Gespräch gebracht hat, wie ihr jetzt gehört habt. Wir haben erstaunlicherweise uns zu dieser Namensänderung dann doch nicht durchringen können. Aber es war eine Woche später der Trainer Damir Kanadi schon wieder Geschichte beim ersten FC Nürnberg. Zu früh oder zu spät, Uli, nachdem sich diese Schorsgasse doch relativ schnell angedeutet hatte. Kannst du dich noch erinnern an diese Zeit oder ist in der Zwischenzeit so viel passiert?
Alles verdrängt.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht mehr, zu früh, zu spät. Gibt es auch solche Stimmen, ne? Also im Nachhinein wäre es wahrscheinlich mit ihm auch nicht viel schlechter gelaufen.
Und wir waren damals in der Anfangszeit noch sehr zurückhaltend, manchmal.
Und bis Kloser kam.
Bis Kloser kam, genau. Ja. Das wollte ich auch noch erwähnen, dass ja nicht nur wir drei Spinner dieser Podcast sind, sondern dass da irgendwann mal viel mehr Menschen dran beteiligt waren, ehe das Homeoffice das alles irgendwie verändert hat. Und jetzt wir hier ständig herumhängen, aber ich wollte die anderen erwähnen. Das war Florian Russler, ist hier schon aufgetreten als Moderator. Andreas Pöllinger, Peter Schulze-Zacher und Wolfgang Lars war immer mal wieder da und wird auch immer mal wieder da sein. Hans Böller und Sebastian Gloser, der sich dann irgendwann zu diesem Erfolgsprojekt nach Fürth verabschiedet.
Wie der Kollege Linkisch jetzt auch, habe ich gesehen.
Echt?
Ja.
Hat auch vom Training Erfolgsjournalisten sind es.
Ja. Und Elia Hupfer war immer dabei. Nie zu hören, glaube ich, aber wahrscheinlich einer der wichtigsten Menschen in diesem Podcast, weil er als einziger
Technik kapiert.
Die Technik kapiert. Und weil er sogar uns auf Instagram manchmal so aussehen lässt, als wären wir ein bisschen hip. Sind wir nicht. Das Dings. Ja, Schorsgasse. Ein sehr schönes Wort. Welche Erinnerung hast du an diese Zeit, Flo? An die Schorsgasse? Du hast vorher mal die in einer vorherigen Folge, wie gerade erwähnt, schon mal die Taktik von Damir Kanadi, glaube ich, analysiert anhand dieser
ominösen PDF-PowerPoint-Geschichte, ne?
Ja.
Ja, wo wir uns noch einig waren, dass er auf jeden Fall besser Fußballtrainer als Grafikdesigner geworden ist. Ich glaube, das
auf jeden Fall. Noch
festhalten. Ja. Deutschlehrer hätte auch nicht werden sollen.
Waren da so viele Fehler drin?
Ach, eine Handvoll Kommas hätte nicht geschadet, sagen wir es mal so.
Das hast du doch kürzlich über den Text eines anderen hier im virtuellen Raum sich befindenden Menschen auch gesagt. Hallo Florian Zenger.
Das sagen Menschen, die mit meinen Texten zu tun haben, seit 30 Jahren, glaube ich. Es ist nichts Neues. Ich habe mal unter einen Deutschaufsatz einen Kasten gemacht mit 47 Kommas und gesagt, bei Bedarf einsetzen. Das fand mein deutscher LK-Lehrer nicht so lustig, aber Grüße, falls diese, er hört. Ja? Der Otto Bayerlein, der später dann Chef vom Melanchthon war, das war einer der Gründe, warum ich Lehrer geworden bin. Das war einer von den ganz guten. Das sei auch mal an der Stelle erwähnt. Das ist auch einer derjenigen, die mich mit zum Schreiben gebracht haben. Also von daher ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, in vielerlei Hinsicht Karriere geformt hat. Und von daher, ja, ich weiß, dass ich Kommas nicht so wahnsinnig gut setzen kann. Ich weiß auch nicht, ob der Fadi dann noch Kommas in den Text reingesetzt
hat. Er hat behauptet, er hat auch schon welche gemacht, aber es haben immer noch 20 Spiele.
Ich bin tatsächlich in der Kommasetzung auch nicht der versierteste. Am Anfang meiner journalistischen Versuche habe ich das immer noch als reaktionär und faschistoid bezeichnet, dass man die deutsche Sprache durch Grammatik quälen muss. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders. Kommasetzung macht schon, ergibt schon Sinn. Aber wir wollten über Kanadi noch kurz.
Über Damir Kanadi, ja. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil Trainerwechsel ja immer zwei Ebenen haben. Zum einen die Ebene, ist es sinnvoll, jemanden zu entlassen, und zum anderen dann ist es sinnvoll, genau den zu holen, der danach kam. Und zumindest bei der zweiten Aussage oder bei dem zweiten Schritt nach Kanadi würde ich sagen, nein, das war nicht sinnvoll. Beim anderen kann man sich eben drüber streiten. Im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, ich hätte es vielleicht rückblickend betrachtet gerne gesehen, wenn man es länger probiert hätte, weil so schlimm war es noch nicht. Aber aus der Situation heraus, ich kann mich auch erinnern, in der Situation selber fand ich es auch ganz schlimm. Aber das kann natürlich auch an anderen Dingen, die dann zusätzlich einem halt noch so zugetragen werden, liegen. Ne? Das ist ja immer so sportlich, hätte es schon noch länger gehen können. Da war jetzt dann dieses 3:1 gegen Bochum mit dem fünften Torwart oder so nicht unbedingt das, wo ich sage, das war jetzt entscheidend, oder das Pokal aus nach Elfmeterschießen.
Mit dem sechsten Torwart.
Ja.
Ja. Ich habe nur die Hälfte von dem verstanden, was du jetzt gesagt hast. Also rein intellektuell konnte ich das jetzt alles nicht, aber also
Kommas wieder gefehlt.
Ja, es war ich finde die Komma mitsprechen kann er sich ganz gut.
Aber war eher zu viel.
Ja, trotzdem. Jens Keller, meinst du, war dann der nächste?
Ja, genau.
Der nächste Fehler.
Die Entscheidung für Jens Keller, muss man dann doch sagen, also die würde ich jetzt als grundlegend und auch aus der Situation heraus als negativ einschätzen, aber die Frage, ob man jetzt Kanadi entlässt oder nicht, kann man sicherlich so auch aus der damaligen Sicht so oder so beantworten.
Ich glaube, da hat natürlich das Innenverhältnis auch noch eine Rolle gespielt damals, weil man schon mitbekommen hat, dass Kanadi und die Mannschaft jetzt nicht so super toll harmonieren. Mit Keller haben sie dann super harmoniert, das war aber auf dem Platz auch nicht zu sehen, also insofern hätte man es auch lassen können. Aber ich glaube, da hat man eben Angst gehabt, dass das alles noch ein bisschen auseinanderdriftet und die Gräben noch größer werden. Und Kanadi hat ja da auch ganz bewusst so die alten Spieler ein bisschen, wie man sagen, die Schuld am Abstieg auch mitgegeben und eher so aufs feine Neuzugänge gesetzt. Und das hat ja doch intern damals auch für einige Unruhe gesorgt. Und insofern war die Entscheidung dann, glaube ich, schon nachvollziehbar, dass man da vielleicht rechtzeitig die Notbremse ziehen wollte, aber man hat halt dann vielleicht nicht den richtigen Notbremsenzieher gefunden.
Ja, es ist alles noch viel, viel schlimmer geworden. Jens Keller war immerhin mal in einem
Podcast
zu Gast. Einmal, es waren außerdem, ich lese noch die Gäste vor, die wir hatten, außer uns, wenn wir uns selbst genug waren. Thomas Gretlein war mal da. Michael Frey war sehr lustig, weil Michael Frey seine, damals nahmen wir noch im Podcaststudio im Verlag auf, und Michael Frey hat seine Freundin Frau mitgebracht. Und dieses Podcaststudio bei uns im Verlag ist wirklich sehr, sehr, sehr klein. Eigentlich sind drei ja schon zu viel dafür. Aber die Freundin wollte unbedingt mit in dieses Podcaststudio. Es war ein sehr heißer Tag. Und der Podcast hat dann sehr lange gedauert und am Ende hatten wir alle Sauerstoffmangel, weil wir uns den gegenseitig weggenommen haben. Hanno Behrens war da, kürzlich erst, dann schon nur noch durch StudioLink verbunden. Max Müller war zweimal da, Michael Wiesinger war zweimal da und Robert Klaus war schon zweimal da. Einmal war Robert Palikutscher da.
Enrico Valentini war auch mal da.
Enrico Valentini?
Im Studio.
Echt?
Ja. Oder war das noch unter
Sitzplatz-Ultras? Könnte. Aber nee, ich glaube, er war tatsächlich auch noch mal in Kadev in neuerer Zeit. Es war auch Uwe Wolf mal Gast.
Stimmt.
Ja. Warum auch immer. Raphael Schäfer, Nate Weiss, Christian Martena, Tenja, Fabian Schleusener, Felix Donnebusch, auch ein sehr angenehmer Gast, mit dem wir uns über Hosen unterhalten haben. Matthias Brehm. Ja, das war es zumindest die ich jetzt recherchiert habe. Wahrscheinlich waren es noch sehr viel mehr. Aber man sieht, wir legen nicht so besonders viel Wert auf Gäste. Christian Bönig, tatsächlich der Pressesprecher des 1. FC Nürnberg, musste auch mal einspringen, als wir vom Studio im Verlag ins Homeoffice-Studio gewechselt sind, hat er uns berichtet, wie es beim Club so in der Quarantäne läuft. Könnte sein, dass der da auch zweimal dann im Podcast war und uns in Verbindung gehalten hat mit dem Team. Wer war euer Lieblingsgast, außer ihr euch selbst?
Also ich fand den Podcast mit Hanno Behrens kürzlich sehr nett. Mhm. Ich glaube, die anderen habe ich gar nicht gehört, weil ich mir den Podcast nie anhöre.
Gut. Jetzt hast du mir meine Antwort geklaut, das wollte ich auch sagen.
Ja.
Also tatsächlich finde auch Hanno war schon, weil er auch ja ein bisschen offener war, weil klar war, dass es halt nicht weitergeht in Nürnberg und an manchen Stellen dann schon durchscheinen hat lassen. Da hatte ich auch ein interessantes Gespräch mit Martin Funk, weil der ja dann auch so von Hanno was schreiben hat lassen in der Zeitung und ich fand ihn im Podcast tatsächlich offener und freier, als er das, was er dann geschrieben hat, weil da fand ich so, naja, das war halt alles so ein bisschen, ja, er bleibt irgendwie weiter im Fußballbusiness und er will nicht zu sehr anecken, aber ich fand jetzt so bei euch fand ich ihn ziemlich offen.
Ja, fand ich auch. Ich bin gespannt, wie lange wir es noch schaffen, Hanno Behrens, obwohl er nicht mehr in Nürnberg ist, in jeder Podcast-Folge mindestens einmal zu erwähnen und unsere.
Aber so richtig karrierefördernd ist dieser Podcast-Besuch auch nicht, ne? Behrens weg, Brehm weg, Palikutscher weg,
Schleusener weg.
Dornebusch weg, Schleusener weg.
Nate Weiss noch, weg.
Gretlein ist noch da, glaube ich.
Keller weg.
Gretlein und Wiesinger sind noch da.
Und Valentini.
Bönig und Martinia. Also,
ein paar
haben 50, den Besuch.
50-50 Chance
besteht. Ein paar haben den Besuch überstanden. Und Max Müller ist ja auch noch da. Einer der ewig Aufsichtsräte. Da hat ein Tweet von mir, habe ich gestern mal wieder im Clubforum gestöbert.
Sollst du doch nicht tun.
Ja, weil mir langweilig war. Und da haben mich schon wieder welche beschimpft, weil ich auf den Fifka-Tweet mit den Amtszeiten und dass man wissen muss, wann Schluss ist, versucht habe, den Gag zu machen, dass er damit wohl die Revolution beim Club einleiten will im Aufsichtsrat. Und den haben tatsächlich manche nicht verstanden. Ihr Armen.
Angeblich ist ja die Fähigkeit, Ironie zu erkennen, ein Zeichen von Intelligenz, aber ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt.
Ja, dieses Urteil wollen wir uns hier nicht.
Nein, natürlich nicht.
Anmaßen. Aber ich fand es sehr, wieder mal sehr erstaunlich.
Ich fand es aber auch erstaunlich, dass du dann tatsächlich eine Liste mit Amtszeiten bekommen hast.
Fand ich auch, ja. Aber das ist der Servicecharakter dieses Aufsichtsrats.
Vor allem, dass die nicht von dir kam, Flo, hat mich eher erstaunt. Ein herber Rückschlag für den Statistik-Guru.
Bei mir hätten Söder und Gretlein Doktortitel gekriegt, natürlich.
Wer ist so rein nach den Zahlen der beste Aufsichtsrat, Flo?
Expected Brot, ja. Waschbrödler.
Ja.
Ja, das ist eine gute Frage, ne? muss ich mal Nachforschungen anstellen.
Wir machen mal ein Aufsichtsrats-Special in einer der kommenden 100 Ausgaben dieses Podcasts. Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Und vor allem, es ist ein bisschen zäh, ne, wie ich durch diesen Podcast führe. Aber ich hab tatsächlich Aufzeichnungen. Und das nächste wäre Folge 40. Und da feierten wir auch schon ein Jubiläum. Ein Jahr Robert Palli Kutscher. Und Wolfgang Lars sollte was dazu sagen. Das hat er gesagt.
Es gibt nichts zu feiern, hat Robert Palli Kutscher gerade gesagt. Angesprochen darauf, dass er jetzt seit einem Jahr Sportvorstand des ersten FC Nürnberg ist, ein kleines Dienstjubiläum feiert sozusagen. Hat er damit recht, Uli und Wolfgang?
Nö, es gibt tatsächlich nichts zu feiern, denn der Club ist wie viel da, Uli? Auf welchem Platz stehen wir gerade?
Im unteren Tabellenmittelfeld.
Ich glaube auf Platz 14, oder? Ich musste kürzlich wirklich mal nachschauen, weil ich ist die so Tabelle aus dem Blick verloren habe.
Ja, zu feiern nach einem Jahr kann man auch, glaube ich, noch gar nicht sagen, ob jemand richtig gut oder richtig schlecht gearbeitet hat.
Also Wolfgang Lars war damals nach einem Jahr Robert Palli Kutscher. Es war der Beginn der Pandemie, der Meinung, dass man nach einem Jahr noch gar nicht so wirklich sagen kann, ob jemand gut oder schlecht arbeitet.
Aber es war auf jeden Fall sehr weitsichtig, das Jubiläum schon nach einem Jahr zu feiern.
Ja, finde ich auch. Weil lange, lange ging
es. Nö, das Zweijährige wäre dann schon schwierig geworden.
Ja, wir sind danach, so im Anschluss an diese Folge 40 sind wir ein bisschen in diese Motz-Rolle reingerutscht hier in diesem Podcast, was vor allem am Gloser lag, am Herrn Gloser, finde ich. Das habe ich mir auch noch rausgesucht, für den sachlichsten Moment dieses Podcasts auch gesorgt hat, überraschenderweise. Und ausgerechnet nach einem 0-6 gegen den VfB Stuttgart, die höchste Niederlage oder? Was war die höchste Niederlage in den zwei Jahren? Kadepp doch 0-6 in Stuttgart.
Ja.
Da hat Sebastian Klose, das hören wir uns jetzt auch gleich noch an, die Tabelle vorgelesen.
Der 1. FC Nürnberg ist vor dem letzten Spieltag der zweiten Bundesliga auf Platz 15. Er hat 36 Punkte und eine Tordifferenz von minus 13. Der Karlsruher SC ist auf Platz 16, hat 34 Punkte und ein Torverhältnis von minus 12. Daraus ergibt sich mit einem Unentschieden mit einem Sieg des KSC bei gleichzeitigem Unentschieden des 1. FC Nürnberg würde das nicht reichen für den Club. Er würde auf den Relegationsplatz abrutschen.
Und so ruhig, wie er das getan hat, mögliche Szenarien an die Wand geworfen, wie es weitergehen kann nach diesem 0-6 gegen Stuttgart. Habt ihr da damals geahnt, wie sehr die Saison noch eskaliert? Wart ihr da schon in voller Sorge nach dem 0-6 oder habt ihr auch immer noch gedacht, naja, irgendwie geht es schon noch am dann letzten Spieltag?
Na, ich war schon in Sorge. Das war ja nach dem Sieg in Wiesbaden, wenn ich mich richtig erinnere.
Mhm. Ja. 6-0.
Wo ich ja noch sehr optimistisch war und gut, wer das schafft, dann im nächsten Spiel gleich direkt wieder auch die Tordifferenz gleich wieder so kaputt zu machen, da konnte man dann schon ahnen, dass die Geschichte vielleicht, also sie hat ja noch ein gutes Ende genommen, aber es ist noch ein wenig holprig werden könnte. Und beim Club muss man mit allem rechnen. Das ist jetzt auch nichts Neues.
Wie war es bei dir, Flo?
Ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass das so spannend wird. Aber ich bin an jeder Stelle dieser Wendungen, die dann immer noch verrückter wurden, habe ich gedacht, naja, jetzt das passt schon. Also nach dem 6-0 in Wiesbaden sowieso gedacht, ja, jetzt ist es vorbei. Dann nach dem 0-6 gedacht, naja, kriegen sie irgendwie hin. Dann nach dem Unentschieden in Kiel und der Relegation gedacht, naja, jetzt hast du ja genug Zeit, das wird wahrscheinlich eh irgendwie ganz schwacher Gegner, was weiß ich, ich habe mit Würzburg, glaube ich, gerechnet. Ja, wird schon, dann kam Ingolstadt, dann war das 2-0 in der Relegation im Hinspiel und hast gedacht, ah, jetzt ist es vorbei und dann, naja, war es eben dann doch nicht vorbei und dann kam erst die 96. Minute und dann, ja. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt mit der Eskalation des Ganzen gerechnet. Ich habe immer gedacht, ja, das geht sich jetzt schon aus.
Wollen wir an der Stelle die Gelegenheit nutzen und Fabian Schleuser nochmal würde ich verabschieden und nochmal Danke sagen.
Sehr gerne. Willst du das übernehmen als unser Danksagungsbeauftragter?
Als Dienstältester. Genau.
oder langt es jetzt schon, dass du jetzt gesagt hast, danke Fabian Schleuser für dieses wunderbare
Tor. Er hat es immerhin in ein Buch gebracht dadurch, ne? Muss man auch erstmal schaffen.
Habe ich jetzt angefangen zu lesen, weil ich tatsächlich
jetzt vor doch
dem,
dann schon.
Ja, ich war vor der Abreise ins Trainingslager seit langer Zeit mal wieder in der Redaktion, um meinen Laptop mit diversen Dingen updaten zu lassen, und da lag dieses Päckchen vom Star Food Publications Verlag auf meinem Platz, und darin war das Buch von Oliver Fritsch über diese Nahtoderfahrung in Ingolstadt. Aber
dann hättest du auch deinen Brief mitnehmen können, der in der Redaktion lag, den ich am Freitag gesehen habe, von deinem Lieblingshater, glaube ich.
Echt? Der war dann schon wieder weg. Oder zumindest nicht an meinem Platz. Ich habe, wie immer, habe ich Post von Pfister Racing bekommen. Bekomme ich seit Jahren. Ich weiß nicht warum. Aber ja, ich öffne die Post von Pfister Racing auch oft nicht und hoffe, dass es keine Geldscheine sind, die sie mir zuschicken, weil sie so begeistert sind. Aber naja. Wo wollte ich denn? Ja, Fabian Schleusner.
Bei Fabian Schleusner war mal. Übernimm du das, du hast dann schon einen Text geschrieben dazu, auch in der Zeitung
zum Abschied. Ich habe tatsächlich auch noch den jetzt schon letzten Einspieler aus Folge 53 nach dem Rückspiel, und den hören wir uns auch noch an, und Wolfgang Lars, der nochmal erklärt, wie es im Stadion war.
Martinha wird den jetzt noch einmal in Richtung Strafraum schlagen. Entweder jetzt oder nicht. Da ist er! Da ist er! Da ist das Tor für Nürnberg! Der FCN hält die Klasse!
Genau so hat sich am Samstagabend ein Stück Nürnberger Fußballgeschichte beim Fernsehsender The Zone angehört. Bei mir zu Hause hat sich's ein bisschen anders angehört, unartikulierter. Wie war es denn im Stadion, Wolfgang? Der erste FC Nürnberg schießt in der 96. Minute das 1:3 beim FC Ingolstadt und hält die Klasse.
Im Stadion hat man es eigentlich gar nicht so richtig geglaubt, wenn man ehrlich ist. Also kaum jemand hat noch irgendwas auf den Club gegeben nach dem 0:3. Und die Szene, wir haben versucht, sie dann zu rekonstruieren, aber die wenigsten haben es hinbekommen. Ich habe es dann im Fernsehen nochmal angesehen. So ein Tor schießt du normalerweise in 10 Jahren nicht.
So ein Tor schießt du in 10 Jahren nicht, hat Wolfgang Lars gesagt. Schleusener hatte auch tatsächlich in den 10 Jahren und davor und danach kein Tor mehr geschossen, aber das sei ihm verziehen. Eins war es, glaube ich, noch, ne?
Beim ersten Darmstadt.
Abstauber.
Ja, sehr
ganz starkes. Ganz wichtig, ganz wichtiges.
Sehr, sehr starkes Tor, ja. Jetzt sind diese Einspieler vorbei und ich möchte mich ohrfeigen, weil ich mir natürlich nie aufgeschrieben habe, wann ich diese Einspieler ankündige und ich mir jetzt diesen ganzen Podcast vorab nochmal anhören muss, um dann die Stellen zu finden, wo die hin können. Also vielleicht lasse ich sie einfach weg. Und
wir tun ein, stellt euch einfach die Einspieler vor.
Genau, oder hört euch alle Podcast-Folgen, ich habe ja, glaube ich, immerhin die Ausgaben immer dazu gesagt, hört euch die noch einmal an und dann wisst ihr schon, welche Stelle ich gemeint habe. Meistens ist es gleich der Einstieg, weil ich nicht länger hören wollte. Der schönste Tag in der Kadepp-Geschichte, oder? Der Tag nach diesem, oder der Tag dieses 3:1 von Ingolstadt, aber auch der anstrengendste Tag.
Ja, also das, ich glaube, so viel geschwitzt habe ich lang nimmer davor und danach.
Also Uli auch?
Ja, Ja, die Geschichte von der Pizza habe ich ja schon mal erzählt. Ja.
Ist Legende. Es ist ja, mir fällt gerade auf, es ist gar nicht der letzte Einspieler. Ich habe ja noch zum Abschluss eine Wutrede von Uli Dickmeier eingeplant. Aus Folge 86, die kam damals sehr überraschend nach einer ganz normalen Niederlage in Düsseldorf. Ja, das war, aber es war sehr lustig.
Die dich zu der Reaktion, sowas muss man doch absprechen.
Genau. Das ist tatsächlich im Einspieler nicht dabei, aber ich finde, die bildet einen würdigen Abschied. Abschluss dieses Podcasts. Sowas wie diese 96. Minute in Ingolstadt, kann das dem 1. FC Nürnberg in naher Zukunft nochmal passieren?
Sie spielen ja wieder in Ingolstadt, also von daher.
Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Oder war das der Schuss vor den Bug, der diesen Verein endgültig vernünftig gemacht hat? Man sieht, dass es ein bisschen vernünftiger wurde in der Folge, sieht man daran, dass ich aus dem zweiten Jahr Kadepp zum einen aus Faulheit, aber zum anderen auch aus fehlenden Brisanzgründen nur noch diese Wutrede vom Uli habe. Und der Rest letztes Jahr war ja eher so dahinwabernd. Ja. Also war das schon der Turnaround?
Prognosen beim Club, ne? Also.
Schwierig.
Ne? Meine also Hand würde ich nicht ins Feuer legen.
Nee, definitiv nicht.
Die Liga wird ja auch nicht einfacher. Ich hab ja auch schon gesagt, ohne jetzt irgendwas zu sehen und noch die Vorbereitung muss man natürlich abwarten. Aber ich glaube, alles, was sich dann so um Platz 8 drehen könnte in der neuen Saison, müsste man ja schon wieder als Erfolg werden. Ach. Also meine Erwartungen sind relativ überschaubar, muss man so zu formulieren.
Ich versuche wenig zu sprechen jetzt, weil ich schon wieder
weil du so viel gesprochen hast.
45 Minuten durchlabere, Entschuldigung.
Ja, aber es ist halt wirklich, wie der Uli sagt, ne, die Liga ist eigentlich ganz schwer einzuschätzen. Ich habe mir so als Pseudo-Vorbereitung mal kurz die Transfers aufgemacht gehabt, die so alle passiert sind in den letzten Wochen in der zweiten Liga, und du kannst halt wirklich so. Die Kader sind noch so am Werden, dass du eigentlich überhaupt nicht viel sagen kannst. Also, dass sich Patrick Erast zu Holstein Kiel, ist das jetzt dann der gute Ersatz für Meffert, oder ist das einfach nur so der Versuch, irgendwas hinzukriegen? Genauso irgendwie Lars Lukas Mai geht von Bayern wieder ausgeliehen zu Bremen. Ist das dann die Stabilität für die Innenverteidigung dort? Also jeder schaut so, dass er seine Problemzonen in den Griff kriegt, also da ist ja der Club dann doch durchaus weiter, der müsste ja theoretisch gar nicht mehr transferieren. Also das könnte tatsächlich ein Vorteil sein, dass man sagt, man muss nicht mehr umbauen. Es kann natürlich passieren, dass jemand geht, aber an sich ist der Kader fix und dann kann man mit dem vorbereiten, und das ist wahrscheinlich schon was anderes, als wenn so Schlüsselpositionen, ich meine, das war ja mit Manuel Schäffler dann aus anderen Gründen auch noch zum Teil letztes Jahr so, dann sind die schon besetzt und dann kann man viel üben. Das wäre natürlich schon von Vorteil.
Ja, ist aber nur ein Faktor von vielen. Kann ich von Robert Klaus ausrichten.
Stichwort Patrick Erras, war ich überrascht, dass der Club sich angeblich auch um ihn bemüht haben soll, habe ich zumindest irgendwo gelesen.
Ja, habe ich auch gelesen.
Hat mich überrascht. Also hättet ihr ihn zurückgeholt, hättet ihr ihn euch zurückgewünscht?
Passt ja in eine Robert Klaus Mannschaft. Ja, eher nicht, oder?
Das ist genau so die Frage, mein Gedanke. Ja.
Also das sehe ich auch nicht so ganz.
Als
also
Innenverteidiger, oder? Hast du getwittert, Flo, wenn ich mich da recht entsinne?
Nee, einen langsamen Sechser haben wir ja schon, also brauchen wir nicht nochmal.
Aber wenn dann, ja genau, also aber Erras ist halt auch nicht so der wirkliche Innenverteidiger so von dem. Also von daher, ja, ich bin auch gespannt, wie das in Kiel funktioniert, weil ich meine, die spielen ja normalerweise so ein 4-1-4-1, wo du einen Sechser hast, auf den relativ viel zukommt, ob der dann wirklich den Sechser spielt oder ob er dann irgendwie weiter hinten oder vielleicht sogar weiter vorn spielt, das ist schwierig zu sagen. Also ja, ich war auch ein bisschen überrascht, aber das war so wie ich das richtig im Kopf habe, ist das auch schon lang her, dass diese Anfrage oder diese Gedankenspiele gab. Also das war noch weit, bevor man irgendwie sich an Lino Tempelmann rangemacht hat und so, also der dann jetzt im Mittelfeld da ist. Also von daher ist es vielleicht auch einfach, manchmal gibt es ja so Überbleibsel, wo es dann heißt, ja, die waren interessiert, aber das Interesse ist halt irgendwie, was weiß ich, aus dem Januar oder Februar und das war schon gar nicht mal aktuell. Also so kann ich es mir am ehesten noch erklären.
Der Tempelmann übrigens, Entschuldigung, der die Frisur trägt, Flo, die du in den 80er Jahren hattest. Ne? Obwohl wir nicht mal über Frisuren reden sollen.
Nee, war ja Dings, war 2000, ne? Also,
ach so, ist ja noch schlimmer.
Die 80er, da war 80er, ich. Ja. Am Anfang der 80er gab es mich noch nicht, nur so mal als
Einordnung. Okay, ich hatte die Frisur in den 80ern, vielleicht bin ich.
Gibt es da auch Bilder davon?
Ja, gibt's.
Ja?
Ja.
Kurze blondierte Haare?
Nee, blonde Strähne im Widerscheinbild.
Ja, ja, das haben wir ja schon mal. Da hat sich auch jemand beschwert. Ja.
Dass wir über Frisuren reden.
Ja.
Da gäbe es viel zu reden.
Es ist sehr viel spektakulärste Frisur in der diesjährigen Mannschaft. Also Tempelmann oder Hack finde ich ja auch immer noch so spannend. Ja. Spannend zumindest das Konzept. Ja. Kommt dieser Transfermarkt nochmal in Schwung in dieser Sommerpause eigentlich? Oder?
Ich denke schon. Ich denke, das passiert ganz viel, wenn die Europameisterschaft vorbei ist, weil das ja dann oft so ist, dass man bis dahin ist alles etwas brach liegt. Und zum anderen, glaube ich, ist es schon auch so, dass momentan natürlich relativ viele, das sieht man ja auch an denen, so an Leuten wie Mühl oder Margreiter, die jetzt noch keinen neuen Verein haben, wo du dir denkst, naja, normalerweise in der normalen Saison hätten die wahrscheinlich einen Verein, ja. Aber momentan warten noch alle so ein bisschen drauf, wo schlagen wir denn zu, wen holen wir denn genau, und ich denke, da wird sich auch relativ spät viel bewegen, wenn dann auch die Spieler merken, ja, also was weiß ich, ich kriege jetzt nicht den Erstligisten oder ich kriege nicht den ambitionierten Zweitligisten, sondern ich muss halt dann doch nach, vielleicht sogar in die dritte Liga. Oder.
Ach, jetzt sag doch Städtenamen in Tradition von Sebastian Klose.
Nein, ich muss halt doch nach Osnabrück, nach Duisburg, nach Aue, nach Sandhausen, ja. Weil Sandhausen eigentlich ziemlich gut baut. Auch wenn die jetzt Kevin Behrens verloren haben zu Union Berlin, was ich nicht so ganz verstehe.
Kevin Behrens zu Union Berlin?
Ja.
Das ist allerdings erstens für mich eine Neuigkeit. Ja. Und zweitens überraschend.
Ja. Und wenn man noch so ein bisschen spekuliert, dass Kevin Behrens auch zu Darmstadt wechselt und Hanno zurück nach Darmstadt ist, und dann wären da Morten Behrens, Kevin Behrens und Hanno Behrens.
Also ja, und dann hätten die Klausens gegen die Behrensens gespielt. Das wär sehr schön gewesen. Mir ist bei diesem ganzen Transfer Gequatsche jetzt eingefallen, dass mich der Bürgermeister von Kostenhof vor kurzem auf der Straße angesprochen hat und getadelt hat, Uli.
Ja.
Weil wir ja mal den Plan hatten, so eine Fantasie-Zweitligamannschaft des ersten FC Nürnberg zusammenzustellen, damals als Flo Zenger noch so größenwahnsinnig war, um zu behaupten, mit 20 Millionen würde er locker in die Champions League marschieren. Und er hat
beide Liga mit dem Regionalligisten.
Der Bürgermeister hat vorgeschlagen, wir sollten so eine Manager-Gruppe gründen, wir drei. Und jeder unseren ersten FC Nürnberg sozusagen zusammenstellen. Und er steigt dann danach ein und kauft all die Graupen, die wir übrig gelassen haben, und gewinnt dann die Liga. Also das könnten wir uns überlegen. Du bist ja der große Comunio-Experte oder Kicker-Manager-Spiel.
Willst du wieder einsteigen?
Nee, wenn, dann dürften da wirklich nur wir drei drin sein und der Bürgermeister, und der Sieger würde dann am Ende der Saison nichts bekommen. Aber es gilt darum, den besten ersten FC Nürnberg zu erschaffen. Sozusagen.
Da sind ja ganz andere dran gescheitert.
Super wäre es natürlich, wenn noch einer der tatsächlich Verantwortlichen da auch noch
mitspielte.
Mitspielte.
Jetzt hat Robert Palikutscher leider keine Zeit mehr.
Ja. Wo ist er jetzt? In Kroatien wieder, ne?
Ja.
Oder was heißt wieder? Da hat er ja noch nie gearbeitet.
Nee, also, aber er ist in Kroatien und ist jetzt da unter anderem für Adam Cherin zuständig, der in seiner Mannschaft ist.
Aber Hacking hat doch jetzt Zeit.
Wer hat Zeit?
Hacking hat doch jetzt Zeit, nachdem Rebbe die Arbeit macht. Oder habe ich das falsch verstanden?
Dazu sage ich nichts. Da traue ich mich nicht. Das werde ich eben morgens sehr schön vorspielen. Oder es wird eben im Vorgehen.
Schöne Trainingslagergeschichte übrigens noch, by the way. Ich war mal in der Schweiz vor vielen, vielen Jahren mit Wolfgang Wolf als Trainer und kam dann zum Pressegespräch und Wolfgang Wolf hat mich angeschaut, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, seine Uhr geklaut hätte. Ganz böse und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Und damals gab es ja dieses Internet und alles noch nicht so wirklich. Und bis ich dann die Presseschau bekommen habe vom Pressesprecher damals, wo die ganzen Artikel schön kopiert und vervielfältigt auf DIN A4-Blatt waren. Und dann hatte der geschätzte Kollege in der Redaktion, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, die Überschrift drüber gemacht, Wolf spuckt schon wieder große Töne. Weil er irgendwie gesagt hat, ja, ich glaube, wir können eine gute Rolle spielen in der neuen Saison. Das war, glaube ich, die Aussage. Mhm. Der Kollege, der sonst eher mit Fürth betreut war, eine etwas provokative Überschrift gemacht hat, die ich dann ausbaden musste, nichts wissend am nächsten Tag.
Sehr schön. Ja, ich kenne auch sehr viele schöne Trainingslagergeschichten, die dich zum Gegenstand haben, aber ich befürchte.
Da brauchen wir eine Sondersendung.
Ja. Und ja, das machen wir auch. Wir machen ein Aufsichtsrats-Special und ein Uli Dickmeier im Trainingslager-Special. Damit sind schon mal zwei der nächsten 100.
Und ein Überschriften-Special.
Ja.
Weil, ja. Das ist, glaube ich, auch so was, was den wenigsten. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber früher war es ja dann doch auch noch so, ne, dass man durchaus nichts für die Überschrift kann, die über seinem Artikel steht. Ja. Also das sage ich jetzt als freier Mitarbeiter natürlich noch viel deutlicher, weil da kann ich wirklich gar nichts dafür. Ich schicke das Ding hin und ich kriege eine Überschrift, aber das geht euch ja zum Teil auch so.
Ja, tatsächlich war das früher im Trainingslager immer sehr spannend, dann am nächsten Tag zu gucken, was da dann drüber steht über dem Text. Inzwischen kann man leider von hier aus auch die Überschriften ins System machen.
Muss man selber verantworten.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt nicht meinen Text, der morgen in den Nürnberger Nachrichten erscheint und der bisher sehr langweilig überschrieben ist mit zwischen Vorfreude und Realismus, ob ich den nicht abändere in Klaus spuckt schon wieder große.
Das würde dir die Arbeit morgen auf jeden Fall interessanter gestalten.
Kannst du ja sagen, dass der Gloser war.
Ja, genau. Dann behaupte ich einfach, das haben die. Also ich verstehe das auch nicht, Herr Klaus, aber naja, ich lasse ihn mal besser so. Vielleicht hört er ja doch mit. Er hatte heute, ich kündigte ihm eine meiner Lieblingsfragen an und dann erinnerte er sich tatsächlich an die Frage, steigt der Club ab? Die wollte ich dann aber gar nicht fragen, sondern eine andere. Aber naja. Das,
ob sie zu wenig aus der Ferne geschossen haben, oder?
Nee, tatsächlich, ob das jetzt seine Mannschaft ist dieses Jahr. Endlich dann mal richtig. Und ja, so ein bisschen. Muss man mal gucken, sagt er. Aber das haben wir, glaube ich, am Anfang dieses Podcasts schon bis zur Ermüdung besprochen. Ja, wenn ich mich recht entsinne.
Gibt es noch was?
Nee, du willst auch...
Den Gerch noch auflösen vom letzten Mal, oder?
Aber wir haben keinen neuen, ne? Das ist, weil mir werden keine Gerchs mehr zugeschickt, die Leute haben aufgegeben. Nee, ja. Oder ich, ja.
Ja, dann sagen wir noch alles Gute zum Geburtstag an Hermann Hempel.
Was du alles weißt?
Ja. Wichtig.
Herzlichen Glückwunsch.
Und dann lösen wir den Gerch beim nächsten Mal auf, dann haben wir auch einen neuen und verabschieden uns mit Ulis Wutrede, oder?
Ja, finde ich sehr gut. Das ist ein hervorragender Plan. In so eine Spezialausgabe passt ja auch Kai Gerch nicht nein. Ja. Semmeln oder war dieses Semmelgate, war das auch zwischen der letzten oder haben wir das auch schon in der letzten Folge besprochen?
Nee, das war tatsächlich beim letzten Mal.
Ja. Wie sagst du zu Brötchen, Uli? Nochmal?
Labler. Gut oberfränkisch heißt das Labler.
Das fand ich am absurdesten. Was sagst du jetzt eigentlich, Flo? Du hast dich aus dieser Diskussion ein bisschen rausgehalten.
Nee, ich sag Semmeln tatsächlich, weil meine Eltern beide Oberpfälzer sind wahrscheinlich. Aber ich sag nicht Schrippen oder so, obwohl ich in Berlin geboren bin.
Fände ich aber schön.
Ja, eher nein.
Eher nein. Ich beginne damit jetzt. Ich sag ab jetzt nimmer Brötchen, nachdem mir das auch um die Ohren geflogen ist, obwohl natürlich jeder in Nürnberg Brötler sagt. Also soll mir erstmal jemand das Gegenteil beweisen. Aber ich ab jetzt sage ich Schrippen, wenn ich zum Bäcker gehe.
Wobei man aber spezielle Semmeln.
Schrippen. Ja?
Ja, das sind tatsächlich spezielle Semmeln.
Was ist der Unterschied zwischen Schrippen und oder was,
glaube,
was macht
das? Schrippe ist, glaube ich, so ein bisschen ovaler und oben eingeschnitten. Und ein Brötchen ist quasi so, oder Semmel ist quasi die Kaisersemmel.
Also ist Schrippe sowas wie ein Kornspitz, oder?
Ja, bloß ovaler, ohne Spitzen. Aber jetzt erzähle ich wahrscheinlich voll der Schmarrn und wir haben eine Hate-Mail von den Bäckern dann morgen.
Wär mal was Neues. Uli, du wolltest auch noch was zu
dem? Mir hat, wie ich nach Nürnberg gekommen bin, damals ein langjähriger Fürther Kollege erklärt, dass es in Nürnberg Semmerlach hast und in Fürth Semmerli.
Das hat also tatsächlich der Kollege Martin Schano auf Twitter dann auch mit einiger Verzögerung, so wie okay. Er alle Tweets mit Verzögerung erst kommentiert, auch behauptet. Ich dachte, er will uns einfach nur trollen, aber wie Semmerli.
Semmerli. Ja, finde ich ein wenig absurd, aber.
Und in Nürnberg? Also
Semmerlach.
Dass es dialektale Unterschiede zwischen Fürth und Nürnberg gibt, das ist ja tatsächlich so, aber dass das so weit geht.
Ich meine, es wurde ja auf Twitter auch oft Weckler vorgeschlagen und das stimmt ja auch, aber das sagt man halt nur in Verbindung mit Sardine oder Bratwurst Weckler. Und sonst sagt man halt Brötchen, wenn man zum Bäcker geht. Merkt euch das, alle, die es bisher falsch gemacht haben. Bessert euch. So. Noch was zum Thema Brötchen? Ich hab nämlich großen Hunger, das ist das Problem. Ich habe heute früh tatsächlich zum Frühstück ein Brötchen gegessen und seitdem nichts mehr. Interessiert euch nicht.
Nein, ich überlege, ich wollte jetzt hätte noch viel, viel erzählen können, dass ich auch wenig gegessen habe und meine Mutter dann mit Kuchen gekommen ist. Aber lassen wir das und schicken die Leute heim, sonst. Langweilen sie sich noch. Oder vielleicht hören die auch gar nicht mehr wegen dem Fußball zu, sondern wegen den Weckler-Geschichten.
Davon gehe ich schwer aus, weil hier wegen Fußball zuzuhören wär großer Quatsch, zumindest wenn es um meine Rolle hier geht. Okay, dann hören wir jetzt auf und hören uns noch den Uli an, wie er wütet und die Brücke schlägt zum vorsichtigen Optimismus bei Hans und Sebastian am Anfang von Kadepp. Nächste Folge Kadepp. Ich hoffe, nächste Woche nochmal mit einem Gast aus dem Trainingslager. Will es aber nicht versprechen, weil ich noch nicht nachgefragt habe beim ersten FC Nürnberg. Also vielen Dank, Uli. Vielen Dank, Flo.
Viel Spaß noch in Südtirol.
Dankeschön. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao. Wir reden hier Woche für Woche im Prinzip immer über irgendwas anderes, aber das Endergebnis ist das gleiche. Also jetzt haben wir zwei Wochen lang mal die Abwehr gelobt, 0-0 gespielt, ganz toll, super neue Stabilität. Dafür war es halt nach vorne nichts. Jetzt reden wir halt mal wieder drüber, naja, nach vorne tolle Chancen kreiert, war ja super, aber halt hinten wieder gepatzt. Also man muss halt einfach mal sagen, letztlich passt halt das ganze Konstrukt hinten und vorne nicht. Also es ist ja egal, ob jetzt mal die Abwehr patzt oder mal der Sturm, es reicht einfach nicht. Und wir reden jede Woche irgendwie, versuchen wir irgendwelche positiven Dinge rauszuziehen, als wenn man am dritten Spieltag wäre, wo man sich sagt, naja, das wird schon noch und da sind ja jetzt gute Ansätze da. Wir haben jetzt 24 Spieltage und die Frage ist eigentlich Woche für Woche nur, patzt die Abwehr oder trifft der Sturm wieder nicht? Also, wisst ihr, was ich meine?
Ja,
sehr schön. Ich bin's müde, irgendwie diese ständig jede Woche zu versuchen, irgendwelche positiven Aspekte wieder rauszuziehen, die es natürlich gab. Aber wir sind noch jetzt an einem Punkt der Saison, wo das einfach nicht mehr zählt. Wo man nicht darauf hoffen kann, dass das irgendwann jetzt dann, jetzt werden sie aber stabil und werden die nächsten 5 Spiele einfach mal keinen Abwehrfehler machen oder jetzt kriegen sie noch vorne einen Lauf. Also es hakt von hinten bis vorne. Die Frage ist nur, wo es halt an welchem Wochenende mal mehr hakt. Und wenn das so weitergeht, dann reden wir in der Saison über ganz andere Sachen. Und deswegen kann ich mich jetzt auch nicht wieder dem anschließen, dass ich das Spiel ganz okay fand. Wir haben 3-1, oder wir gesagt, ich steige jetzt wieder raus.
Der Club hat wieder so in Rage geredet.
Dass ja, Wahnsinn, ich bin begeistert.
Gut, Rede. 3-1 verloren, das nächste Spiel ist weg, Braunschweig hat gewonnen, jetzt rächt sich wieder, dass man halt wieder nicht geschafft hat, gegen so einen direkten Konkurrenten vor einer Woche mal ein Spiel zu gewinnen. Ja, also wo führt denn das Ganze noch hin? Am Schluss steigt man ab und sagt, naja, aber es waren schon zwischenzeitlich ganz gute Ansätze.
Ganz okay.
Am 17. Spieltag hat man mal 3 Torchancen und da hat man mal zu 0, also ich mich langweilt es einfach, ganz ehrlich.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.